Many Interests, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 16, Folge 1, wie Hitler Häuser baute. Ich bin immer noch Oskar und virtuell gegenüber sitzt mir nicht nur Tim, aber hallo Tim.
Hallo.
Und wir haben wieder einen Gast, ihr kennt ihn schon, also die Zuhörer, die auf jeden Fall mal fleißig dabei sind. Wir haben wieder Justin dabei, hallo.
Servus.
Genau, und bevor wir jetzt erstmal über das Thema sprechen, natürlich ganz wichtig, wir sind hier immerhin in der derzeitigen Zeit. Wir distanzieren uns natürlich ganz klar von Nationalsozialismus, Rechtsextremismus etc. Und das ist rein aus wissenschaftlichem Interesse, weshalb wir über dieses Thema sprechen. Wir wollen es weder verherrlichen noch irgendwie eigentlich überhaupt bewerten. Aber worum geht es denn überhaupt? Der Titel ist ja schon relativ stark. Es geht um Hitler und es geht um Häuser und die Staffel heißt Architektur, Geschichte. Das heißt, wir reden ja darüber, was war die nationalsozialistische Architektur und dafür haben wir tatsächlich Justin dabei. Der wird auch noch in einer weiteren Folge auf jeden Fall auftreten, diese Staffel, weil er einfach etwas bewanderter ist in Thema Architektur und auch Architekturgeschichte. Und entsprechend werden Tim und ich ihn heute mal ein bisschen Sachen dazu fragen und mal gucken, was wir alles darüber lernen können. Ich hoffe, das ist in deinem Sinn, wie ich das jetzt formuliert habe, Herr Geschwill.
Das passt so auf jeden Fall.
Sehr gut. Wollt ihr noch ein paar Worte verlieren, bevor wir jetzt gleich starten? Irgendwie noch was allgemein zu dem Thema sagen oder soll es einfach direkt losgehen?
Feuer, los.
Feuer geht. Alles klar. Genau, also ich hätte jetzt erstmal gedacht, wir teilen das so ein bisschen auf in, ja, auch wieder die typischen drei Teile. So einmal eine kleine Übersicht über, was ist aus architekturgeschichtlicher Sicht diese Epoche? Also was ist dort passiert? Klar, nicht nur aus allgemeingeschichtlicher Sicht, was ist da in der Architektur passiert? Was hat Hitler im Endeffekt dort alles beeinflusst und was waren so seine Motive und dann eben vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr ins Detail, was sind ein paar große Bauten, ein paar große Namen vielleicht auch aus der Zeit, weil Hitler selber war ja jetzt nicht Architekt, dafür hatte er seine Leute, so einen ganz großen Namen, den man vielleicht auch noch aus der Geschichte kennt, ist, also aus dem Geschichtsunterricht ist ja Albert Speer, ich denke auch darum wird es gehen und dann zuletzt natürlich noch eine kleine Diskussion, wo wir vielleicht drüber reden, wie wir es auch heute noch sehen. Diese Architektureinflüsse von Hitler auf Gebäude, die noch stehen und Gebäude, die noch gebaut werden, weil ja, vielleicht gibt es da ja tatsächlich einige Elemente, aber bevor ich jetzt weiter hier vor mich hin brabbel, Justin, magst du uns denn mal so eine kleine Übersicht geben? Was ist denn überhaupt so das Signifikanteste an der Architektur der nationalsozialistischen Epoche?
Ja, also letztendlich haben sich die Nationalsozialisten an einer Epoche letztendlich sehr starken Stil rangenommen und sie haben vor allem den Neoklassizismus genutzt, um ihre Bauwerke zu instrumentalisieren. Das war eigentlich auch so der Stil, der letztendlich das Barocke und das ganze Jugendstilthema abgelöst hatte und sollte letztendlich an Stilen anknüpfen, die man schon von den Römern kennt mit Säulen, die man auch von den alten Griechen kennt, die auch viel letztendlich in dem Stil gebaut haben. Aber der Neoklassizismus zeichnet sich dann nochmal stärker davon ab, dass er letztendlich viel einfacher gehalten ist. Die Strukturen, es gibt eigentlich keinen Prunk, keinen Glanz in der Architektur und es zeichnet sich auch dadurch aus, auch mal ein Unterschied zum normalen Klassizismus, dass weniger Vertäfelung ist, eigentlich weniger letztendlich Glanz und Gloria außenrum, sondern man den Stil sehr, sehr schlicht und sehr einfach gehalten hat, aber trotzdem sehr monumental.
Also war es dann schon ein komplett eigener architektonischer Stil, den sie dort entwickelt haben und der dann eben aus dem Klassizismus abgeleitet wurde?
Ja, also dieser Neoklassizismus ist eigentlich auch in den USA und in Deutschland entstanden. Eigentlich kann man sagen, überall in Europa und in Amerika ist der Stil ziemlich groß geworden. Und das ist jetzt kein Stil, den die Nationalsozialisten oder die Architekten aus dem Nationalsozialistischen Reich sich entwickelt haben, sondern einfach ein Stil, den ihnen, ja, man kann schon sagen, am meisten gefallen hat oder der am besten zu ihrer Ideologie gepasst hat.
Hatten Sie denn auch tatsächlich eine komplett eigene, sagen wir mal, Subkategorie davon oder war das wirklich dann einfach Neoklassizismus, den sie genutzt haben für ihre, ja, ihre Einflüsse im Endeffekt, für die Bauten, die sie dann eben errichtet haben und wo dann eben im Hintergrund noch mehr dahinter gesteckt hat, also beispielsweise, dass dann so wie es gebaut wurde oder die der Nutzen von den jeweiligen Gebäuden einfach mit deren Ideologien im Einklang war?
Ja, also letztendlich kann man nicht sagen, dass sich es einen eigenen Stil rausentwickelt hat. Ja, der Nationalsozialismus oder die Nazis waren aber immer darauf stark bedacht, dass es etwas Monumentales ist, also dass es etwas ist, was man direkt erkennt, dass es vor den Nazis ist, dass es etwas ist, was sie gebaut haben und was kein anderer gebaut hätte können. Und es war dann schon immer sehr wichtig für Hitler und für auch sein Regime. Aber letztendlich kann man jetzt nicht sagen, dass es ein ganz eigener Stil geworden ist, sondern sie sich eigentlich aus vielen verschiedenen Stilen bedient haben und das dann auf ihre eigene, ja, auf ihre eigene Art angewandt haben.
Und finden diese Stile auch heutzutage noch so ein paar, ja, wieder Auflebung, sage ich, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber sieht man den Stil auch in modernen Bauten noch oder ist der wirklich jetzt schon ja, vertagt, also veraltet?
Ja, also das Problem an dem Stil ist es ganz klar, dass es einfach von der Architektur heutzutage nicht mehr so modern ist. Also ja, der Neoklassizismus zeichnet sich ja immer durch gewisse Strukturen aus. Also es wird viel mit Stein gearbeitet, es wird oft mit Säulen gearbeitet. Die Fenster sind meistens nicht besonders groß, es ist sehr mächtig, sehr wuchtig, es ist meistens sehr erdrückend, kann man auch schon fast sagen, die Wirkung von solchen Bauten. Also vielleicht kann man das ein bisschen besser einordnen, wenn man sich mal so einen Bau vorstellt, der in die Richtung geht, also zum Beispiel das Olympiastadion in Berlin, das gebaut worden ist von den Nazis, das ist Neoklassizismus. Oder auch, wenn man mal nach Nürnberg kommt, zum Reichsparteitagsgelände, das ist eigentlich auch so ein Gebäude, was sich da ganz klar davon abzeichnet.
Das ist dann aber ja schon recht viele Einflüsse von den Römern damals, also auch diese Kolosseum-ähnlichen Strukturen, dieses wirklich ja, große, einfach normale Fronten, sage ich jetzt mal, die dann eben ja, mit Bögen und Säulen durchzogen sind. Also man kann sich da schon wirklich dieses, was du auch am Anfang schon erzählt hat, also erwähnt hattest, diese römischen Einflüsse vorstellen, aber dann halt einfach simplifiziert und quasi total kahl und hart. Oder ist es, würdest du es passend sagen?
Ja, auf jeden Fall. Nur man kann eigentlich auch schon in der Hinsicht sagen, dass auch die Römer sich letztendlich an den Griechen orientiert haben. Also es gibt, glaube ich, keinen einzigen Stil, den man wirklich komplett selbst entwickelt hat, sondern die meisten Stile aus der Epoche bedienen sich dann immer aus den Stilen der Vorgeschichte. Und die wenigsten, ja, historischen Stile haben irgendwie einen ganz neuen Ansatzpunkt oder eine ganz neue Entwicklung.
Okay. Und ist der Stil, also dieser Neoklassizismus, ist der dann in Deutschland, also in dem damaligen Deutschland, erst groß geworden und hat sich dann weiter um die Welt ja, bewegt sozusagen, weil dann viele, du hast jetzt beispielsweise Amerika gesagt, dass ja die dort dann gesagt haben, okay, dieser Stil, diese Gebäude, die sind sehr eindrucksvoll, davon schneiden wir uns eine Scheibe ab, sofern man das machen möchte, oder ist es dann tatsächlich einfach nur parallel passiert, dass es sich so entwickelt hat, dass es so dieser Zeitgeist war, in dem die Architekten dort einfach gesagt haben, sie wollen was Gigantisches, was Monumentales bauen?
Ja, ich glaube schon, dass man sagen kann, dass es so ein Stil war aus der Zeit. Also die 30er Jahre war eigentlich so, sagen wir mal, die Hochzeit des Neoklassizismus. Man sieht es auch in den USA, wenn man sich zum Beispiel mal das Empire State Building anguckt und so. Das wurde ja auch in dem Zeitraum fertig und das hat auch ähnliche Strukturen, wie es gebaut wurde. Und letztendlich dadurch, dass es aber sehr stark im Nationalsozialismus Verwendung gefunden hat, hat man sich eigentlich von diesem Stil nach dem Zweiten Weltkrieg verabschiedet, weil es einfach zu viel Anklang hatte an dem, was letztendlich vor dem Krieg war oder während dem Krieg war. Und deswegen hat man diesen Stil eigentlich danach nicht mehr wirklich verwendet.
Ja, und mittlerweile ist es ja sowieso eine ganz ja, absurde Art zu denken, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass es heutzutage total Richtung effizientes Bauen geht, viel offenes, also viel Licht, viel natürliches Licht und gerade diese Bauten von damals sind ja alle eher echt gigantisch und ja, kleine Fenster, wie du schon gesagt hast. Man Also ich würde empfehlen, man googelt einfach mal eins von den Bildern, falls man nicht, also eins von den Gebäuden, falls man nicht eins vor Augen hat. Einfach um das nochmal ein bisschen besser zu visualisieren. Aber was sind denn so signifikante Gebäude, gerade in Deutschland, die jetzt, wo man jetzt sagen kann, okay, das war dann schon von diesem Stil, also war schon Neoklassizismus, aber das war jetzt nochmal speziell eben eine Sache, die nur die Nationalsozialisten so gebaut haben. Gibt es da irgendwelche speziellen Bauten?
Also, man, das Problem ist, dass die Nationalsozialisten ja ziemlich spät an die Macht gekommen sind und nicht lange letztendlich regiert haben, weil das natürlich auch bei großen Bauprojekten immer ziemlich schwierig ist, weil die oft ziemlich viel Zeit verschlingen. Man denke an den Kölner Dom, der über Jahrhunderte gebaut worden ist. Und die Nationalsozialisten hatten halt immer einen ziemlich, ja, starken Drang, wirklich was ganz Außergewöhnliches, was ganz Neues zu machen. Also man muss sich das so vorstellen. Die Idee der Nationalsozialisten war es, etwas zu bauen, was zum Beispiel wie in Ägypten, den Pyramiden gleichkommt oder anderen monumentalen Bauten. Also sie wollten wirklich etwas bauen, was überdauert, über alle Jahre. Es gibt wirklich nur eigentlich ja zwei ganz große Bauten, die sie vollrichtet haben. Das war einmal das Olympiastadion zu den Olympischen Spielen und dann letztendlich die Reichsparteitagsgelände. Das war dann auch so ein ganz großer Bau, den sie letztendlich noch abschließen konnten. Und das Reichsparteitagsgelände wurde auch zum Beispiel von Albert Speer wirklich selbst konstruiert. Und das war dann auch wirklich so eine der Bauten, die sie wirklich vollenden konnten. Wenn man mal selber einfach mal ja, dahin gehen würde nach Nürnberg, würde man auch wirklich sehen, was für Ausmaße das hat, wie groß das alles ist, aber auch was für eine Wirkung das auf einen hat. Es ist sehr groß, es hat was Überwältigendes, es verführt auch, aber es ist auch gleichzeitig so gehalten, dass man sich letztendlich unterwerfen fühlt. Also man fühlt sich niedriger als die Gebäude oder letztendlich als die Architektur da, weil es sehr, sehr mächtig, sehr erdrückend wirkt. Und ja, während dem Reichsparteitags hat man das auch wirklich sehr stark genutzt, diese Architektur, um auch letztendlich zu zeigen, dass das Individuum an sich nicht ja, wichtig ist, sondern die Masse oder die Gruppe macht es aus oder die verschiedenen Personen. Das sieht man auch in dem Gelände, wenn man da mal vorbeigeht, was für große Wände, was für große Bauten die da letztendlich hingestellt haben, sieht man das ganz gut.
Also war das denn so eine typische Sache für den Neoklassizismus selber oder war der Neoklassizismus einfach nur dieses, was du eben gesagt hast, mit dem ja, blanken Stein, mit dem kleinen Fenstern, mit dem ja, brutalen Antlitz, sage ich jetzt mal, oder war es auch neoklassizistisch, dass es eben so gigantisch war?
Ja, der Gigantismus hat jetzt nicht unbedingt jetzt was mit Neoklassizismus zu tun, aber die Art und Weise, wie der Neoklassizismus in den Gigantismus übergegangen ist, das passt schon sehr gut zusammen, weil man damit sehr gut arbeiten kann. Man sieht diese Säulenstrukturen immer oft und dieses ganz einfache letztendlich, wie man das gebaut hat. Das hat ganz klare Strukturen. Es ist wirklich nicht verkünstelt. Die Räume sind ganz quadratisch, ganz praktisch, ganz klar definiert. Es gibt keine runden Gänge oder Räume, die letztendlich eine Wirkung haben, wie ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich lang muss, sondern immer alles sehr, sehr gerade, sehr geradlinig. Und das ist eigentlich schon was sehr Wichtiges.
Also auch so ein bisschen, dass man selber als Individuum gar nicht mehr wirklich nachdenken muss, sondern einfach nur noch, es steht da und es ist so
Ja,
ungefähr.
auf jeden Fall. Ja.
Genau, also ja, das passt ja auch logischerweise sehr zu dem, was sie ja so ein bisschen damit ausdrücken wollten. Du hattest auch gerade schon einen Namen gesagt, und zwar Albert Speer, war ja auch eine der Schlüsselfiguren, sage ich jetzt mal, in der Architektur der damaligen Zeit, ist ja Hitler auch sehr nah gestanden, also war ja auch dem direkt, also war er ja direkt unter dem Führer, hatte ich jetzt noch vorher gelesen. Was war das so für eine Person? Also wie hat der das beeinflusst? Kam dieser Gigantismus von ihm oder war das eher so eine Hitler-Sache beispielsweise?
Ja, also Albert Speer als Person ist eigentlich ziemlich einfach. Er war ein Berliner Architekt. Sein Vater war auch schon Architekt. Er war letztendlich derjenige, der ja auch aus sich was machen wollte. Er wollte einfach einen großen Namen letztendlich erringen und wollte auch große Bauprojekte für sich beanspruchen. Und er hat tatsächlich Hitler damals bei einem Vortrag gesehen. und hat am Anfang nicht wirklich viel von ihm gehalten, aber war dann von dieser Rede doch sehr beeindruckt und wusste, um sich als Architekt in dieser Zeit letztendlich ja auszuzeichnen oder als Architekt was zu erreichen, musste man am besten so nahe stehen wie möglich mit der Partei, also mit der NSDAP. Und das hat er sich natürlich zu eigen gemacht und ist dann sehr schnell in die NSDAP eingetreten und hat dann auch schon angefangen, für Goebbels Bauten zu entwerfen. Er hat zum Beispiel von innen ja das Ministerium komplett neu aufgebaut und Goebbels war davon so beeindruckt, dass er ihm letztendlich auch die Möglichkeit gegeben hat, ja, sich an größere Projekte zu wagen und ist dann letztendlich durch Goebbels an Hitler gekommen und an ihn konnte er dann letztendlich die Projekte umsetzen, die man gerne als Architekt umsetzen möchte, diese großen Projekte, die man oft aus einmal im Leben machen kann. Und das konnte er halt unter dieser Hand natürlich am besten.
Ja. Also war es im Endeffekt auch mehr ein, ja, nicht mal so ein politischer Fanatiker, sondern mehr ein politischer Fanatiker aus dem Nutzen heraus, dass er eben, ja, einfach der großartige Architekt sein wollte.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube nicht mal, dass ihm so wichtig war, dass er da oder dass er genau verstanden hat, warum er NSDAP-Mitglied wurde oder was dahinter steckt. Ich glaube, er war sehr, sehr stark am Anfang letztendlich der Zeit. Natürlich hat sich das zum Ende hin auch alles ein bisschen verändert, aber sagen wir mal, jetzt Anfang der Zeit von 39 bis 40, 41, vielleicht auch 42, war das wirklich eher so, dass es ihm vor allem wichtig war, seine Bauprojekte umzusetzen. Und Hitler hat natürlich auch immer sehr, sehr große Projekte gehabt. Und das im Einklang zusammen mit ihm hat letztendlich dazu geführt, dass er zum einen auch den Baustil mochte, den Hitler mochte, was nicht alle Architekten gefallen hat. Aber er war letztendlich sehr jung noch, also er war jetzt nicht sehr alt, als er letztendlich den Posten gekriegt hat. Und Albert Speer hat auch sehr, sehr viel drumherum gebaut. Also man muss sich auch vorstellen, wie das Hakenkreuz aufgebaut war, wie die Uniform aussahen, ja, wie die Leute sich angezogen haben oder besser gesagt auch wie der ganze Nationalsozialismus als Wirkung ist. Da hat auch Albert Speer sehr, sehr viel dran mitgewirkt. Also auch nicht nur die Architektur an sich von Gebäuden, er hat auch sehr viel drumherum entwickelt.
Also auch so ein bisschen stilistischer Berater, so blöd es jetzt klingt, von Hitler damals.
Ja. Auf jeden Fall. Es war für die Nazis auch sehr, sehr wichtig, weil sie wollten natürlich nicht als, ja, als Schlägertruppe gelten, sondern sie wollten als eine Vereinigung gelten, die auch Macht hat und die auch einen gewissen Stil hat. Und diesen Stil hat man gesucht, hat man in Italien gefunden. Die Italiener hatten schon sehr, sehr früh einen sehr, sehr prägnanten Stil, wie sie sich angezogen haben, wie sie sich gegeben haben. Und das hat Hitler sehr, sehr gut gefallen. Und das haben sie dann auch probiert auf das Reich dann letztendlich zu übertragen.
Ja. Ja, ist ja auch so ein, nochmal unabhängig von der Architektur, ist ja auch so eine ganz andere Thematik mit den Uniformen der SS, die auch bis heutzutage legendär auch in Hollywood sind, weil sie eben immer noch diesen, ja, ihre Wirkung einfach haben. Aber das ist ja jetzt nochmal was ganz anderes. Zurück zur Architektur. Weißt du, wie da die Konstellation war? Also kamen die grundlegenden Ideen eher aus Hitlers Hand sozusagen? Also hat er gesagt, okay, ich möchte jetzt ein grandioses Bauwerk haben. Das soll, wenn wir jetzt bei dem Nürnberger Reichsparteitagsgelände bleiben, das soll eben diese Hufeisenform haben. Und macht daraus, was ihr wollt, so ungefähr? Oder war das einfach eine enge Zusammenarbeit, dass eben das Ziel war, man will was Neues, Großes bauen und dann das soll damit vermittelt werden und dann haben sie sich einfach zusammengesetzt, so blöd es klingt und ja, das Ganze einfach erarbeitet. Oder ja, wie gesagt, war da einfach ein Schraubenzieher und der Albert Speer war sozusagen nur der Handlanger.
Also Hitler wusste auf jeden Fall sehr genau, wie er gerne seinen Reichsparteitag gerne hatte. Und Albert Speer hat es sehr, sehr gut ausgeführt. Ich würde sagen, er hatte doch relativ freie Hand, aber er wusste ganz genau, was Hitler wollte und wie das aussehen sollte. Er war jetzt nicht in dermaßen frei, dass er sich komplett ausleben konnte. Es gab schon starke Anforderungen, aber es gab gewisse Dinge, die er selbst inszeniert hat. Zum Beispiel war das so bei diesem Reichsparteitag, dass abends hat er dann Leuchten aufgestellt für die Inszenierung, die in den Himmel geleuchtet haben. Und das war von, ja, die Leuchten waren relativ groß und breit Und abends sah das dann so aus, als würden die Leuchten eine Säule ergeben. Also man muss sich das vorstellen, um den Platz rum, um das Gelände rum, wo hunderttausende Leute standen, haben dann in den Himmel Leuchten geragt, die dann wie so Leuchtsäulen ergeben haben. Und es hat schon fast so eine göttliche Anmutung gehabt, diese Säulen, wie sie da waren. Und es muss von dem Effekt her was sehr, sehr Großes gewesen sein. Und das war natürlich immer wieder sehr wichtig für den Nationalsozialismus, weil man zeigt dann, wie weit man auch ist, das kann kein anderer, so wie wir das gemacht haben, und auch in der Zeit, das zu bauen und in der Größe, das ist was Besonderes, und das war immer sehr wichtig, und das geht dann ja natürlich auch noch viel weiter, was zukünftig noch für Entwicklung man sich vorgestellt hat.
Ja, klar. Wie war das mit Hitlers privater Architektur? Also hat er irgendwelche eigenen Häuser gebaut? Also klar, es gibt ja wohl so ein, zwei Hütten, die er sich jetzt auch bauen lassen hat, aber war das dann auch klassisch dieses Monumentale oder weißt du da jetzt viel zu?
Ja, also Hitler selber hatte ja nur den Berghof am Obersalzberg, den kennt man ja auch noch ziemlich, ja, also ich denke mal, die meisten werden ungefähr wissen, wie der aussieht. Das ist eigentlich noch was, ja, sehr Bayerisches, würde ich sagen. Also es hatte jetzt überhaupt nichts mit dem Neoklassizismus zu tun. Es war eigentlich, wie man ein ganz normales Haus sich am Bayerischen Wald vorstellt. Es hatte diese Schrägdachstruktur, es war mit Holz verkleidet. Und es war halt im Berg stehend. Es war natürlich sehr groß, und eine Besonderheit in dem Gebäude war die sehr, sehr große Glasfront. Also es war wirklich eine Glasfront, wo er über den ganzen Obersalzberg gucken konnte. Das war jetzt was Besonderes, aber an sich war der Baustil jetzt sehr, sehr, sehr so wie der damalige Baustil im Bayerischen Wald letztendlich aussah, oder letztendlich in Bayern.
Also privat hat er dann das nicht so arg ausgelebt, außer natürlich jetzt dieses große Fenster. Also war das wirklich die Architektur, die er dort bauen lassen hat, um auch wirklich eine Nachricht mit seiner, ja, mit seiner Partei zu übersenden
Ja,
und so ein bisschen in der, ja?
es geht halt darum, also sagen wir mal so, am Obersalzberg, da sind nicht viele Leute, da hat man keine große Aufmerksamkeit, da macht so ein Baustil oder letztendlich so ein, ja, Gigantismus gar keinen Sinn, weil das findet jetzt nicht viel Anklang. Da lohnt es sich natürlich viel mehr, wenn man das in Städte baut wie Berlin, wo viele, viele Leute leben und wo man auch schnell sowas nach außen tragen kann, was da letztendlich passiert. Deswegen würde ich jetzt mal schätzen, dass so ein Baustil oder so große Bauten jetzt nicht viel Sinn gemacht haben in Urlaubsregionen oder in Regionen, wo jetzt nicht so dicht besiedelt sind.
Ja.
Zumal er sich ja auch am Obersalzberg ziemlich stark abgeschottet hat und gar nicht wollte, dass da Leute in die Nähe kommen. Deswegen war das eigentlich sehr irrelevant, da so ein Baustil hinzubauen.
Ja, sehr, sehr spannend. Was sind denn noch so andere Bauten, die man vielleicht kennt? Also du hast jetzt die zwei genannt, eben natürlich der Reichsparteitag in Nürnberg und dann das Olympiastadion in Berlin, aber hat es noch weitere Bauten, die dann vielleicht in Teilen oder zumindest angefangen wurden und dann,
Also es gibt sehr, sehr viele Bauten, die sind jetzt nicht sehr besonders, aber die sieht man überall. Auch hier in München sieht man solche Bauten. Das Kunsthaus oder Kunsthalle, die da hinten beim P1 sind, das ist auch zum Beispiel ein Bau aus dem Nationalsozialismus. Erkennt man natürlich auch sehr stark an den Strukturen. Es hat auch wieder sehr große, monumentale Säulen. Sehr einfach aber gehalten. Da ist kein barocker Schmuck umrum oder Gezierde. Es ist sehr einfach gehalten. Man sieht es eigentlich, wenn man sich ein bisschen den Stil vom Neoklassizismus auseinandersetzt, kann man an unterschiedlichsten Orten, auch in Berlin, heutzutage sind auch in einigen Ministerien, oder ja, einige Ministerien sind in solchen Bauten drin. Man sieht es auch in Berlin ziemlich viel und man kann das immer mal wieder erkennen. Es gibt aber jetzt keinen Bau, der so besonders, ja, so auffallend oder so besonders, ja, einmalig ist. Es gibt nur große Projekte, die man damals verwirklichen wollte, die auch heutzutage noch ziemlich bekannt sind. Das kann man am einfachsten. Es gab mal das Projekt im Nationalsozialismus in Berlin. Man wollte eine Welthauptstadt schaffen in Berlin. Eine Stadt, die alle anderen Städten überragt. Also wie gesagt, Welthauptstadt, das trägt ja schon im Namen. Und da sollte ein Gebäude entstehen. Das hieß die Große Halle. Und diese große Halle sollte laut den Plänen von Albert Speer 17 mal so groß sein wie der Petersdom. Jeder, der schon mal im Petersdom war, weiß, wie groß der Petersdom ist. Und jetzt muss man sich das 17 Mal größer vorstellen. Das war letztendlich
Ja.
so eine der großen, ja, Träume oder Wünsche von Hitler, das zu bauen. Und man hat es auch in einem sehr großen Format schon für ihn vorgeplant, um ihm das mal zu zeigen, wie das aussehen würde in echt. Das ist was wirklich sehr Gigantisches und man muss sich auch mal von der Höhe vorstellen, also 17 Mal so viel Volumen und dann auch gleichzeitig genauso hoch in etwa wie der Eiffelturm sollte das Gebäude werden. Und der Eiffelturm ist ja auch kein kleines Gebäude.
Das kann man, glaube ich, so sagen, ja. Ja, sehr, sehr spannend. Hat es denn Einflüsse auf die normalen Wohnhäuser auch damals gehabt? Also gab es da auch spezielle Einflüsse, also spezifische Einflüsse? Man hat ja zum Beispiel die ja, Nachkriegsbauten oder die DDR-Bauten, die ja bis heute so ein bisschen verhasst sind, diese Plattenbauten, wo alles gleich aussieht und sonst was. Also gab es auch dort Bestrebungen, dass man eben allen Leuten quasi einmal ein und dasselbe Haus baut oder zumindest einen ähnlichen Stil behält, damit eben diese Nachricht auch vermittelt wurde, die du am Anfang angesprochen hattest, dass das Individuum nicht wirklich relevant ist.
Ja, also letztendlich, also in der DDR war es ja auch nochmal, ist nochmal ein anderes Thema, weil wir haben in der DDR sehr lange Stalin gehabt und Stalin hat auch sehr, sehr viel in sehr monumentalen Bauweisen gehabt. Wenn man mal nach Moskau guckt oder auch in anderen Städten in Russland, sieht man ja sehr oft sehr, sehr große, sehr monumentale Bauten. Und es war auch schon sowas, was in der Russischen Föderation sehr, sehr geschätzt war oder was man sehr gerne gebaut hat. Einfach was wichtig, mächtig auf einen wirkt, aber es sollte auch gleichzeitig so was Unterdrückendes haben. Also es sollte nicht so frei, offen wirken, es sollte schon auch in einer gewissen Weise einschüchtern, der Bau. Also man sieht ja immer,
Genau.
die Bauten sind ja nie offen gestalten, sie sind immer sehr verschlossen.
Ja, und wie war das mit den Privathäusern, also wirklich die Wohngebäude, also die Wohnhäuser aus den Zeiten der Nationalsozialisten, gab es da einen, ja, prägnanten Stil?
Es gab keinen prägnanten Stil. Viele, viele sehr hohe Regierungsmitglieder im Zweiten Weltkrieg haben noch im Jugendstil gebaut, weil es einfach sehr gut ankam. Aber es gab einen sehr bekannten Stil heutzutage, der von den Nationalsozialisten komplett abgelehnt wurde. Das ist der Bauhausstil. Bauhaus war damals etwas, was man nicht bauen durfte. Es war einfach ein Stil, der als jüdisch angesehen wurde, ein Stil, den man
Ach
nicht bauen
krass.
durfte. Ja, man hat auch gesagt, dass er bolschewitisch ist und letztendlich war Bauhausstil etwas, was man in der Zeit überhaupt nicht bauen konnte. Es war an sich von der Struktur, wie die Nationalsozialisten das gerne hatten. Es war sehr funktionell, es war sehr einfach gehalten, aber es war ein Baustil, der letztendlich im Zweiten Weltkrieg letztendlich unterdrückt wurde, den man nicht letztendlich verwendet hat oder weitestgehend vermieden wurde.
Und also was unterscheidet den Bauhausstil jetzt so stark vom Neoklassizismus? Also wenn man sich jetzt mal Bauhausstil vorstellt, das sind vor allem heutzutage diese ganzen neumodischen Stadtvillen, sage ich jetzt mal, die alle relativ eckig sind, eckige, relativ große Fenster, gerne auch mal so ein Überhang oder so, und alles ist eigentlich sehr wie mit einem Lineal gezogen. Würde ich es jetzt mal nennen. Das ist ja jetzt nicht arg abweichend. Gut, die Fenster vielleicht noch, aber was war es jetzt wirklich, was die Nationalsozialisten ja daran da, davon distanziert haben?
Ja, also letztendlich war es wirklich einfach nur die Tatsache geschuldet, dass man das als jüdisches Bauwerk gehalten hat. Das war eigentlich so der Hauptgrund. Die Nationalsozialisten haben keine großen Gründe gebraucht. Das war schon ein sehr, sehr ausreichender Grund zur damaligen Zeit. Aber was
Genau.
man ganz klar unterscheiden kann vom Bauhaus zum Neoklassizismus, ist die Art und Weise. Es war nicht beeindruckend. Es hatte keine Wirkung. Ein Bauhaus ist ja sehr, sehr stark funktional und von außen hat es auch keine erdrückende Wirkung, es hat eher eine offene Wirkung. Es ist sehr viel mit Glas gearbeitet. Es ist zwar sehr funktional gehalten, also man darf das nicht verwechseln. Nicht jedes Haus, was heutzutage modern aussieht, ist auch gleichzeitig ein Bauhaus. Der Bauhausstil ist sehr einzigartig. Also jeder, der mal in Weimar im Bauhausmuseum war, sieht letztendlich, dass das Bauhaus eigentlich was sehr, sehr Langweiliges war. Also die Idee des Bauhauses war, dass jeder Raum eine ganz klare Funktion hat und diese Funktion nur erfüllen musste. Er sollte nichts anderes machen, als seine Funktion erfüllen. Da soll ein Bett rein, da kann eine Person schlafen. Er sollte nicht den Raum, es sollte nicht schön auf einen wirken. Es sollte einfach nur funktional, nützlich und letztendlich einfach gehalten sein. Das war eigentlich so die Wirkung. Heutzutage wird noch um das Bauhaus, um den Stil viel mehr drumherum gemacht. Aber der Bauhausstil an sich hat nichts mit Schönsein von innen, von einladend aus. Es sollte einfach nur nützlich, funktional, klassisch, einfach sein. Das war eigentlich so der Grundgedanke.
Also ja, nicht wirklich so das, was die damals erreichen wollten mit ihren gigantischen Bauten. Hat es denn heutzutage noch irgendwelchen Einfluss? Also jetzt, um so auch noch mal langsam vielleicht eine kleine Diskussion und noch mal einen Mucks von Tim zu hören, hat man denn heutzutage noch irgendwo einen Einfluss von diesem Neoklassizismus oder abgesehen von den Bauten, die einfach noch stehen? Gibt es da noch irgendwelche Einflüsse, die bis heute bemerkbar sind, auch vor allem bei jetzt, ich weiß nicht, neuen Regierungsgebäuden oder Towern oder sowas?
Also, man kann sagen, die einen sehen so, die anderen sehen so. Also, auf jeden Fall ist es so, dass es eigentlich gar keinen Einfluss mehr hat. Also, der Neoklassizismus war auch nicht besonders ressourcenschonend und heutzutage versucht man ja vor allem, ja, sehr effizient zu bauen, sehr ressourcenschonend. Das hat der Neoklassizismus jetzt in sich nicht gehabt. Man braucht nicht unbedingt so monumentale Säulen und so gigantische Bauten sind eh an sich für den Zweck nicht da. Also die sollten ja einfach nur eine Wirkung auf die Leute haben. Funktional waren sie meistens nicht so 100%. Das war eigentlich, wie gesagt, so eine große Halle zu bauen, wo ein paar Mal der Petersdom reinpasst. Was das letztendlich bringen soll, den Nutzen für die Leute ist nicht so groß vorhanden. Man kann sich das von außen vielleicht heutzutage hätte man sich das schön angucken können, aber es hat halt wirklich keinen Nutzen und deswegen, also so gigantomanische Bauten findet man ja eigentlich gar nicht mehr. Und der Neoklassizismus wird eigentlich, also jetzt sagen wir mal in Deutschland, bei den Regierungsgebäuden überhaupt nicht verwendet. Also wenn man mal guckt, den neuen Hauptsitz des BNDs, dann sieht man auch, also es ist auch überhaupt nicht in dem Stil gehalten. Hat eine sehr passive Wirkung auf einen und es ist auch nicht mit Säulen gearbeitet oder letztendlich mit Stilen aus anderen Epochen. Es ist sehr, 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 sehr modern, auch sehr bauhauslastig. Aber eigentlich einen Einfluss auf die heutige Architektur sieht man gar nicht mehr, obwohl man heutzutage oft, wenn man jetzt nicht genau weiß, dass es ein Bau von den Nazis war, oft als ein schönes Bauwerk anerkennen würde, weil man einfach die Fassade oder die Art und Weise, wie es von außen aussieht, dann doch ja was Schönes oder was architektonisch Seltenes ausstrahlt. Im Gegensatz zu diesen, sagen wir mal, Passivhäusersiedlungen, wo jede weiß, alle gleich aussehen und der einzige Unterschied ist, dass man das eine ein bisschen grün angemalt hat und das andere rot. Also wenn man sich jetzt nicht direkt mit der Thematik auseinandersetzt, würde ich sagen, die wenigsten Leute würden jetzt sagen, dass ein Bau aus der damaligen Zeit ist, ein Bau ist, den man abreißen sollte, weil er nicht schön aussieht oder weil er nicht mehr in die Zeit passt. Und die meisten Gebäude aus der Zeit sind ja auch im Denkmalschutz, also die könnte man auch gar nicht abreißen, so einfach.
Also ich glaube, da kann man auf jeden Fall zustimmen, weil diesen Gigantismus und dieses Brutale, was sie ja damals vermitteln wollten, hat ja irgendwie, wenn man es eben nicht mehr mit deren Partei und mit den damals vermittelten Nachrichten verbindet, also wirklich, was du jetzt sagst, dass man einfach mal kurz vergisst, dass es von den Nationalsozialisten gebaut wurde, damit man sich insignifikant fühlt. Wenn man das einfach mal vergisst, dann sind ja vor allem jetzt die Kunsthalle in München sehr, sehr beeindruckend. Und auch ein paar andere Bauten, die man eben davon kennt, sind ja eigentlich wahnsinnig beeindruckend und irgendwie auch in gewisser Hinsicht schön, was ja auch wieder nochmal eine andere Thematik ist. Was ist überhaupt schön? Darüber haben wir übrigens in unserer Philosophiefolge gesprochen. Und gerade so vollendete Formen sind natürlich für viele Menschen einfach ansprechend. Ich weiß nicht, Tim, wie ist deine Sicht dazu? Du kennst ja jetzt auch gerade hier aus München so ein, zwei von den Bauten und würdest du da zustimmen? Hast du deine
Da.
Kopfhörer abgesetzt oder was?
Nein, nein, ich hab sehr gespannt gelauscht. Ich fand es sehr interessant, weil ich kenne mich damit gar nicht aus. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt mit diesem ganzen Thema. Und gefühlt 90% davon, was ihr gesagt habt, ist einfach neu
für mich.
Freue mich.
Und mir war das auch noch gar nicht, also was ich besonders krass fand, war so dieses Thema auch, dass ja die Architektur so eine wirklich politische Motivation in der Wirkung hatte. Nicht so, okay, ich baue besonders groß, sondern auch mit dieser Geradlinigkeit und keinen verwickelten Geschichten und so. Dass ich das dann auch bis auf, dass die Architekten sich da auch Gedanken gemacht haben über die Kleidung und so, fand ich schon ziemlich krass. Wie das heute in München ist, keine Ahnung, habe ich noch nie so drauf geachtet,
Aber du
ehrlich
kennst das
gesagt.
Haus der Kunst, oder? Das Haus der
Ja, das
Kunst.
kenne ich.
Ja, das ist im Neoklassizismus gebaut worden. Wie findest du das Bauwerk? Also jetzt rein, wenn du jetzt nicht wüsstest, dass es ein Nazi-Bau ist,
Schön,
würdest du.
schön, optisch
Ja.
schön, ja. Durchaus.
Sehr, sehr beeindruckend. Also
Ja.
diese Größe hat man ja selten in Deutschland. Dafür müsste man tendenziell eben eher nach Italien gucken. Da haben die Römer das Ganze nämlich auch schon sehr schön damals angefangen. Und damit teaser ich auch schon mal auf die nächste Folge, wo uns ja Justin auch wieder ja, etwas erzählen wird über eben die römische Architektur. Ich weiß nicht, wenn du noch ein paar Sätze zu dem Neoklassizismus oder dem der Architektur aus der nationalsozialistischen Zeit zu verlieren hast, dann möchte ich dich gar nicht mehr aufhalten. Aber wir brauchen uns jetzt auch nicht in sinnlosen Palaver verfallen, falls du auch mit deinem ja, Beitrag durch wärst, sage ich mal.
Nee, also wenn ihr
Nett
keine Fragen.
formuliert. Halt
Es ist immer schwierig zu sagen, ja,
die
wir können dann mal zum Ende kommen.
Fresse
So ist es ja eben nicht. Wie du ja schon gesagt hast, ich lausche ja auch sehr gerne. Ist ja sehr, sehr
Ja,
spannend.
es ist turbo interessant. Also ich finde es Wahnsinn, dass du dich da so auskennst. Ich glaube jetzt nicht, dass du 3 Stunden Vorbereitung reingesteckt hast. Von dem her, also fand ich sehr, sehr interessant tatsächlich.
Tim ist dein größter Fan, Justin.
Ja, ich fand es wirklich interessant, weil wenn man sich mit so einem Thema nie beschäftigt, dann ist es schon spannend.
Definitiv. Nee, aber wolltest du denn noch was sagen?
Nö.
Okay.
Ich sage
Dann,
jetzt nichts mehr.
alles klar.
Ah, ich habe eine Sache vorbereitet, die ich vielleicht noch sagen kann, damit man sich mal ein bisschen in die Zeit hineinversetzen kann. Es gibt ein Zitat von Hitler, wie er die große Halle beschrieben hatte, wie sie aussehen sollte, was für eine Wirkung sie hat. Ich lese jetzt mal das ganz kurz vor, weil kann es nicht auswendig sagen. Also, die große Halle soll so werden, dass die Peterskirche mit dem Platz davor darin verschwinden kann. Wir nehmen als Baustein Granit. Selbst die ältesten Findlinge aus Urgestein in der norddeutschen Ebene zeigen kaum einen Anflug von Verwitterung. Diese Bauten werden, wenn inzwischen nicht wieder das Meer die norddeutsche Ebene überspült, unverändert noch in 10.000 Jahren stehen. Damit man mal jetzt so sich
Ja.
was überlegen kann, was letztendlich da geplant war.
Ja, also
Aber
er hat
der.
wirklich nicht gedacht, dass er jetzt baut, um einmal schön auszusehen, sondern er hat gebaut, um auch in 10.000 Jahren noch schön auszusehen. Oder eher wohl furchteinflößend.
Das war das Ziel auf jeden Fall, so etwas
Ja,
hinzukriegen.
ja,
Aber die haben noch nicht gestartet, oder mit dem Bau? Oder haben die damit schon angefangen?
Gestartet haben sie tatsächlich schon. Es gibt noch. Leider sieht man die Sachen nicht mehr. Es gibt ein Bauwerk, da hat man getestet, ob letztendlich diese große Halle überhaupt sich tragen könnte.
Ja.
Das war letztendlich so, dass man geguckt hat, ob letztendlich solche Träger in solch einer Größe überhaupt ja das Fundament standhalten könnte. Das kann man auch sehen, das ist einfach nur ein riesiger, runder Klotz, der einfach nur sauschwer ist und der man guckt dann letztendlich, inwieweit er sich verschiebt oder letztendlich einsinkt in den Baugrund. Und man hat da erkannt, dass es letztendlich möglich ist. Und es gibt schon angefangene Straßenzüge, es sollte so zwei große Achsen geben. Eine am Straße des 17. Julis, eine so Richtung, ich glaube, ja, Brandenburger Tor entlang, die letztendlich so sich verbinden sollten. Und da wurden schon Tunnel gebaut, weil es sollten auch Autobahntunnel entstehen, dadurch. Und die wurden auch schon angefangen zu bauen. Wie gesagt, die sind unterirdisch, die kann man nicht mehr sehen, aber das sind so ein paar der kleinen, ja, noch ehemaligen, ja, Bauten, die letztendlich angefangen worden sind. Aber wie gesagt, der Krieg ging nicht lange. Hitler hat verloren und deswegen konnten die Bauwerke nie wirklich groß angefangen werden. Das Geld musste man für andere Sachen einsetzen.
Ja.
Ja,
Ja,
krass.
heftig.
Interessant.
Sehr, sehr beeindruckend.
Ja, spannend. Nice.
Genau. Also von meiner Seite wäre ich auf jeden Fall, mein Wissenslust wäre damit befriedigt. Wie sagt man jetzt freundlich, dass wir die Folge an dem Punkt beenden?
Das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.
Ciao, genau, ciao. Genau, machen wir einfach so. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bin sehr, sehr gespannt, weil es ja auch viel Einflüsse hat, wie du schon gesagt hast. Vielen, vielen Dank für deine Vorbereitung und deine Beiträge. Und von meiner Seite auf jeden Fall schon mal guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und guten Appetit. Ciao, ciao.
Du hast gern zuerst.
Ciao, ciao.
Okay. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Vorbereiten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge und ciao, ciao.